Hallo und herzlich willkommen zu Episode 3 des Abschaffung der Problemzonen Podcast. Heute habe ich Dr. Anthony Post zu Gast oder Post. Ich muss Sie nochmal fragen, genau wie man das ausspricht. Denn auch Anthony ist jemand, die ich erstmal aus dem Internet kenne und und sie auch gar nicht mit Nachnamen anrede. Insofern weiß ich das einfach gar nicht. Wir werden da gleich nochmal drüber sprechen. Ja, wer ist Anthony? Und zwar, Anthony hat einen Podcast, den Ist doch, was du willst Podcast. Und der habe ich alle Episoden gehört und fand das eine sehr interessante Idee, sich eben mit dem Thema Health at Every Size, so heißt es, zu beschäftigen und das ausführlich zu erläutern, und zwar aus der Perspektive einer dicken Ernährungsberaterin. Und das hat mir total gut gefallen, dass sie also nicht nur diese persönliche Erfahrung, diesen persönlichen Bezug zum Thema hat, sondern eben auch durch ihre wissenschaftliche Arbeit einfach ein fundiertes Wissen hat, auch mit Quellen umzugehen. Und das ist ja etwas, was in unserer heutigen Zeit tatsächlich, wie soll ich sagen, oftmals dazu einlädt, falsche Annahmen zu haben oder auch leichtfertig Dingen zu glauben, wenn man ja irgendwo was Überzeugendes liest, was in die eigene Überzeugung passt sozusagen, und dann das einfach übernimmt. Und da hat mir bei Anthony immer gut gefallen oder gefällt mir besonders gut, dass sie eben da sehr genau hinschaut und eben das wissenschaftliche Instrumentarium zur Hand hat, diese Dinge auch ja hinter den Kulissen zu blicken und die Studien eben genauer zu verstehen. Das heißt, sie nimmt mir einiges an Arbeit ab. So tief kann ich gar nicht in das Thema Ernährung und Körperakzeptanz reingehen, aber das muss ja auch gar nicht. Dafür gibt es ja eben ganz viele tolle Menschen, die sich eben dann ja spezialisieren auf ein Thema und wo wir dann so eine Arbeitsteilung haben und uns gegenseitig ganz wunderbar ergänzen. Umso mehr habe ich mich gefreut, als ich sie gefragt habe, ob sie Lust hat, zu mir in den Podcast zu kommen. Sie hat sofort Ja gesagt und deswegen ist sie jetzt schon mein Gast Nummer 3. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Ja, setzt euch hin, genießt einfach und hört zu. Bis dann. Hallo zum Abschaffung der Problemzonen Podcast. Hier spreche ich über Körper, Kleidung und Gesellschaft aus feministischer Perspektive mit inspirierenden Frauen, die etwas zu sagen haben und die Welt verändern wollen. Mein Name ist Maike Rentsch-Bergner und ich bin die Autorin des gleichnamigen Sachbuchs Abschaffung der Problemzonen. Nichts mache ich lieber, als mit klugen Frauen Kaffee zu trinken und revolutionäre Ideen auszuhacken. Geht's dir auch so? Dann mach dir einen Kaffee und setz dich dazu. Ja, hallo, heute ist Dr. Anthony Post bei mir im Podcast. Ich freue mich total, dich zu sehen. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo Maike, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Ja, das ist irgendwie total cool. Wir kennen uns über das Internet. Das Internet führt ja irgendwie die Leute immer zusammen. Und ich habe dich ja damals gegoogelt und dann habe ich deinen Podcast gehört. Und ja, und freue mich jetzt total, dass wir in echt sprechen. Wir haben uns schon ein bisschen warm gesprochen und ganz schade, dass ich da nicht schon aufgenommen habe, weil wir hatten schon sehr lustige Momente miteinander. Aber ich würde jetzt erst gerne mal, damit wir irgendwie reinkommen in dieses Gespräch wieder, dass du nochmal uns erzählst, für was du stehst, wer du eigentlich bist, was du so machst.
Ja, mein Name ist Anthony, ich bin Ernährungstherapeutin, ich bin Speakerin, ich bin bald auch Autorin, ich schreibe gerade mein erstes Buch, beziehungsweise das kommt jetzt im Herbst raus.
Ist schon fertig, oder?
Ja, wir haben jetzt nächste Woche wird die finale Druckfahne kommen, wo ich dann auch erstmal, also das erste Mal wirklich unsere Worte in diesem tollen Layout sehe, das Random House da ja für uns extra gemacht hat. Also es ist sehr, sehr aufregend gerade.
Okay, genau, aber ich habe dich unterbrochen.
Das macht nichts. Unterbrich mich ruhig, das macht mir gar nichts. Genau, und ich habe einen Podcast und bei mir geht alles um Health at Every Size, um Anti-Diät und um respektvolle und empathische Gesundheitsversorgung. Und zwar völlig unabhängig vom Körpergewicht. Dafür steht Health at Every Size. Das ist ein gewichtsneutrales Gesundheitskonzept, aber auch eine politische Bewegung, die sich für die Abschaffung der Beschämungen von dicken Menschen einsetzt und eine vorurteilsfreie Gesundheitsversorgung fördert für alle und wirklich den Menschen auch die Gesundheitsversorgung geben möchte, ja, die jeder Person auch zusteht. Und natürlich ist da Diskriminierung und Stigmatisierung und Rassismus und das Patriarchat. Also das sind alles natürlich da ganz große Themen.
Ja, und die wir alle abschaffen wollen.
Genau. Und ich bezeichne mich eigentlich gar nicht so als Aktivistin, aber dieses Thema bringt das einfach mit sich. Dass man da so ein bisschen die Weltordnung oder die Gesellschaftsordnung so ein bisschen auffühlt mit diesem Thema.
Auf jeden Fall. Also ich finde ja, Aktivistin ist ja nicht nur sozusagen eine Demo organisieren. Im Gegenteil, ich finde ja, Aktivistin bedeutet eigentlich, dass wir so eine Haltung haben, wie wir die Welt sehen oder verändern wollen und das in unserem täglichen Tun umsetzen. Ja, und das ist vielleicht, wenn man noch Studierende ist, ist man quasi sozusagen auf der Straße, ne? Und wir sind ja berufstätig und dementsprechend ist es ja dann auch sinnvoll, nicht sozusagen Freizeitaktivistin zu sein und dann nicht irgendwelche Sachen herzustellen oder sowas, ja? Sondern eben, wenn man das dann integrieren kann in das Berufsleben, ist das ja eigentlich total super, finde ich. Also, weil man dann hat ja, dann verwendet man viel mehr Zeit auf den Aktivismus sozusagen, ne? Weil man ja Vollzeit das macht.
Das hat sich ja alles so dahin entwickelt. Ich bin ja Ernährungswissenschaftlerin und ich bin ja wirklich noch, ich sag's mal, mit dem groß geworden, ein hohes Körpergewicht, das ist böse, in Anführungszeichen, und es muss wirklich bekämpft werden. Und ne, wenn wir nur alles richtig machen, dann kommen dann auch alle bei schlank raus. Also das ist schon noch das, was ich im Studium gelernt habe und was ich dann auch noch als Wissenschaftsjournalistin, ich sag da immer, ich war so auf der dunklen Seite der Macht, auch noch propagiert habe. Ich habe über Diäten geschrieben, habe das natürlich nicht Diäten genannt, sondern das waren alles gesunde Ernährungsumstellungen und so. Aber immer mit dem Ziel, schlank zu sein. Und das ist das, was sich für mich geändert hat. Bei mir geht es nicht mehr ums Schlanksein. Natürlich ist Gewicht immer ein Thema. Wir leben in einer Welt, in einer Gesellschaft, die den dickeren Körper als den in Anführungszeichen schlechteren Körper ansieht. Mhm. Deshalb ist Gewicht natürlich immer ein Thema, auch bei mir in der Beratung, bei meinen FollowerInnen, selbstverständlich. Aber das ist was, was ich nicht mehr als Ziel fokussiere, sondern es geht um Gesundheit und es geht um gesundheitsfördernde Verhaltensweisen und wer da drauf Bock hat, ja, das ist nämlich auch sowas. Gesundheit ist keine moralische Verpflichtung. Ja. Wie das die Gesellschaft ja von uns erwartet, ja.
Ja, damit wir leistungsfähige ArbeitnehmerInnen sind, ne?
Richtig.
Also Gesundheit wird ja oft genauso gemacht, nicht nach dem Motto, ich will, dass es dir gut geht, sondern dass wir unseren Job tun.
Genau. Ja. Genau, und wer darauf eben Bock hat, was für die Gesundheit zu tun, wer darauf Bock hat, gesundheitsorientiert zu leben, der Person kann ich dann zeigen, wie das geht, ohne dass sozusagen dieses Abnehmthema wie so ein Damoklesschwert über einem hängt.
Mhm. Ja, auf jeden Fall, das finde ich auch total super, weil wir dicken Menschen, wir haben ja auch unheimlich oft erlebt, dass mit egal welchem Thema wir zum Arzt kommen, es quasi immer diese Pauschalempfehlung gibt, nimm doch jetzt erstmal ab. Also da kann man mit einem kaputten Zahn kommen oder mit einem kaputten Knie, das ist völlig egal. Es wird quasi so als das, als die Standardtherapie empfohlen. Und was ich daran so extrem kränkend finde, ist, dass ich das Gefühl habe, ich werde überhaupt nicht gesehen oder gehört. Also es wird gar nicht wirklich genau auf meine Schilderung meiner Beschwerden geguckt, sondern das ist sofort Schublade auf, dicker Mensch rein, Schublade zu irgendwie, ne? Und ich bin jetzt ja nicht ausgebildet in diesen Sachen, deswegen habe ich dich ja eingeladen, aber das kann ja mit meinem Laienverstand erstmal nur so sein, dass das gar nicht funktionieren kann, diese Standardtherapie für alle, weil wir sind ja eben alle unterschiedlich und wenn ich mit einer bestimmten Beschwerde ankomme, ja, ist das einfach gemein, wenn ich darauf reduziert werde, ja.
Und das ist tatsächlich nicht nur dein Gefühl, sondern das ist die Realität. Also es gibt Studien, dass beispielsweise ÄrztInnen sich weniger Zeit nehmen für mehrgewichtige Personen, also dass da wirklich die Beratungszeit kürzer ist. Es gibt da alles Mögliche. Also das ist ein Riesenfass, Gewichtsdiskriminierung, Gewichtsstigmatisierung im Gesundheitswesen und was es natürlich auch alles für negative Folgen hat. Also mich wundert es schon, das ist auch so ein Standardsatz von mir eigentlich, mich wundert es nicht, dass dicke Menschen ein höheres Erkrankungsrisiko für bestimmte Krankheiten haben, weil das Gewicht sie davon abhält, zum Arzt zu gehen.
Ja. Ja? Oder es wird nicht therapiert, weil einfach genau. was anderes verschrieben wird. Genau. genau.
Also wenn du Angst hast, überhaupt eine Gesundheitsdienstleistung in Anspruch ja. zu nehmen, ja, ist doch logisch, dass du dann statistisch gesehen kränker bist. Oder ja. na, wenn du dann den Rat bekommst, hier, ne, nehmen Sie mal ab, es gibt da auch so Comics, wo, also das ist so traurig, das ist eigentlich gar nichts mehr witzig, das ist traurig, ja, da ist quasi, da steht einer, dem fällt gerade das Klavier auf den Kopf und dann sagt, ne, sagt die Person, aua, und dann steht da der Arzt irgendwie so mit dem Stethoskop daneben, ja, nehmen Sie doch mal ab, ja? ja. Oder dann kommt eine, also es gibt so einen anderen Comic auch, da hat eine Person quasi so eine Zaunlatte einmal so quer durch den Körper, ja, und dann sagt der Arzt, ja, ich weiß, was ihr Problem ist, das ist ihr Gewicht.
Ja.
Also es ist nicht lustig.
Nein, aber man muss solche so, drastischen Beispiele machen, ja. damit man das überhaupt versteht, wie absurd ja. das Ganze ist, ja. Und es ist ja, also ich kenne das total gut, dass alle in meinem Alter haben Rücken, ne? Also Rückenschmerzen ist ja irgendwie klassische Krankheit, ja. Und dann wundere ich mich immer, dass die dann zum Arzt gehen und Massagen verschrieben bekommen oder Krankengymnastik oder Spritzen oder sowas, ne? Ich gehe damit nicht zum Arzt, ja. Ich weiß doch, was kommt.
Mhm.
So. Und das ist halt, ja. Dann kann man sagen, Selbstschuld, ne? Aber das Selbstschuld kenne ich ja schon aus ganz vielen im Zusammenhang mit dem dicken Körper, ne? Dass dann eben diese Verantwortung eben dem Individuum übergegeben wird. Und da habe ich ja einen Satz bei zitiert in meinem Buch und den fand ich eben so eindrücklich, dass du gesagt hast, schlank sein ist keine Leistung, ne? Das würde ich gerne nochmal von dir genauer wissen. Also ich habe Assoziationen dazu, so was es ist. Und ich habe auch deinen Vortrag dazu gehört, aber vielleicht ja nicht jeder. Und deswegen erzähl doch nochmal was darüber. Ich finde den total toll. Schlank sein ist keine Leistung.
Mhm. Schlank sein ist auch keine Leistung. Wir glauben, oder also wir als Gesellschaft glauben, dass Gewicht beliebig veränderbar ist.
Mhm.
Und dafür, also und dadurch hast du dann die Verantwortung für dein Körpergewicht. Mhm. Und wenn du dich dann sozusagen in Anführungszeichen entscheidest, als dicker Mensch durchs Leben zu gehen, wird das dann halt als moralisches Versagen gewertet.
Genau.
Also so tickt unsere Gesellschaft. Und der faule Apfel sozusagen an dieser ganzen Sache ist das Gewicht eben nicht als beliebig veränderbar.
Ja.
gelten sollte, weil es das einfach nicht ist. Natürlich, nun jetzt haben bestimmt da auch ganz viele, die das hören, gleich so diesen Widerstand so, was, nein, wenn ich weiß doch, wenn ich na, auf meinen Körper achte und wenn ich jetzt mich besser ernähre oder passender ernähre, wie auch immer das dann aussieht, oder wenn ich jetzt mehr Sport mache.
Das Rechenbeispiel, so viel ne? rein, so viel raus.
Genau, ja. Also ich habe das doch alles schon erlebt und dann ne, nehme ich ab und dann wären meine Wehwehchen vielleicht besser, da wären meine Rückenschmerzen besser, ja, da wären meine Blutwerte besser. Ich habe das doch alles schon erlebt, was redet die denn da? Ja, wie, Gewicht ist nicht beliebig veränderbar. Ne? Natürlich, ich kann es doch verändern, ich habe das doch alles schon gemacht, ja.
Aber eben nicht langfristig.
Alles schon gemacht. Genau.
Haut eben nicht langfristig hin. Du hast da ja sogar genau. so interessante Zahlen dann auch mal zitiert, wie viel Prozent dann diesen sozusagen hinterher mehr wiegen. Ich glaube 2/3 oder sowas. Und
es sind 1-2/3, ja.
Ja,
und
genau.
Also 95%-98% aller Diäten scheitern in den ersten 1-5 Jahren. Und
das heißt, warte mal, das müssen wir nochmal ganz deutlich sagen. Scheitern in den ersten 1-5 Jahren, das bedeutet ja, dass man, wenn man dieses Gewicht halten will, im Prinzip eine dauerhafte Diät einhalten muss, also eine Ernährungskontrolle sozusagen, ne? Und in dem Moment, wo man dann locker lässt, ja, also wieder nicht mehr sich an diesen Plan so hält, dann ist es vorbei sozusagen. Dann kommt wieder Gewicht drauf, oder? Das ist damit gemeint.
Ja, das Problem ist halt, dass Willenskraft eine erschöpfbare Ressource ist.
Ja.
Also du hast nicht unendlich viel Willenskraft für alles Mögliche. Und ne, wir sehen ja dann immer nur vielleicht die dicke Person, die sich dann, keine Ahnung, nachmittags auf der Arbeit auf das Buffet stürzt oder so. Ja?
Ja.
Dass die Person aber an dem Tag vielleicht schon 500 Entscheidungen getroffen hat, ja, irgendwas nicht zu essen. Das geht ja schon ne, frühs los mit, ich frühstücke dies oder dieses nicht. Und so geht's ja durch den ganzen Tag. Und irgendwann ist dann so dieses Fass voll. Ja, dann hat man noch den Stress mit dem Vorgesetzten, mit der Vorgesetzten gehabt. Dann na, hat man vielleicht was mit den Kindern. Dann ist dies, dann ist jenes. Dann hat man schlecht geschlafen. Und ne, eine dicke Person wird ja nicht belohnt für, jetzt hast du 500 Mal widerstanden, ja, ne, sondern, ja, war ja klar, ne? Ja. Hat sie die Arschbombe in die Naschschublade gemacht. War ja zu erwarten. Und das ist halt einfach, das ist das, was wir sehen wollen und was aber nicht so ist. Also es ist nicht so einfach, dass man sagt, ne, weniger essen, mehr bewegen. Das ist genauso, wie wenn du jetzt sagen würdest, ja, wenn du reich sein willst, dann musst du halt weniger ausgeben, als du verdienst.
Ja, ganz genau. Es ist das gleiche Prinzip dahinter. Das ist diese Lügen, die uns erzählt werden, um uns zu motivieren. Das ist so eine Karotte, die vor uns hergezogen wird, oder der Schokoriegel an der Angel, kann ja wahlweise auch das sein. Ne? Und dann sollen wir hinterherlaufen, weil wir das glauben. Genauso wie Leute immer sich glauben, dass sie zur Mittelschicht gehören und dass ihnen nichts passieren kann. Und dass, wenn sie sich nur anstrengen, dass sie dann irgendwann auch reich werden und deswegen wählen sie FDP oder sowas. Ne? Also es ist, wir kriegen immer diese Versprechungen gemacht, und aber wenn es nicht klappt, sind wir schuld. Ne? Weil ja diese allgemeine Versprechung quasi wie so ein Gesetz ist. Und weil man das dann so scheinbar mathematisch begründen kann und weil wir so eine Gehirnwäsche schon immer hatten irgendwie, dass wir das dann eben so glauben. Und
was halt vergessen wird, ist, dass der Körper da im Prinzip, also viele haben das Gefühl, er arbeitet gegen uns, aber eigentlich arbeitet unser Körper für uns. Hm. Ich habe das mal so die zwei Seiten der Medaille genannt. Ne? Klar, wenn du jetzt anfängst, also wenn du jetzt deine Ernährung umstellst, wenn du jetzt vielleicht viel nährstoffreicher isst, ja, dann ist es auch oft so, dass du dann weniger Energie zu dir nimmst. Dann bewegst du dich vielleicht mehr, dann schaust du auf dein Stressmanagement, dann schläfst du vielleicht mehr. Also ich habe immer, wenn ich Diät gemacht habe, zum Beispiel sehr viel mehr geschlafen, weil ich abends dann hungrig ins Bett bin und lieber halt nicht noch eine Stunde den Hunger aushalten wollte. Ja, also ich habe dann, also ich habe mich teilweise in den Schlaf geweint vor Hunger.
Ach, du meinst,
das ist was ich nicht mehr machen möchte. Ne?
Ja.
Und du schläfst mehr, und wenn halt schlanke Menschen das machen, wenn schlanke Menschen diese ich sage jetzt mal, guten Gewohnheiten in ihr Leben holen, ja, nährstoffreich zu essen, sich zu bewegen, mehr zu schlafen, was für den Stress zu tun oder gegen den Stress zu tun, na, dann heißt es, wow, na, die Person, die lebt gesund, ist ja logisch. Mhm. Und bei dicken Menschen ist es halt so, schau, jetzt hat sie 5 Kilo abgenommen, ja, abnehmen ist gesund. Na, bei dicken Menschen wird nicht der Lebensstil gesehen, sondern die Gewichtsabnahme. Und dann wird sozusagen der Gewichtsabnahme, die kriegt dann den ganzen Applaus.
Ja.
Dabei ist sie aber vielleicht einfach nur so nebenbei passiert. Und was wirklich halt ausschlaggebend war, waren diese neuen Gewohnheiten. Und dann ist halt wieder die Frage, ne, welche Motivation steht denn hinter diesen neuen Gewohnheiten? Kommen die aus einem Mangel heraus, weil du einen Mangel beseitigen willst? Musst du damit ganz viel Willenskraft drauf gehen.
Ja.
Und wir wissen doch, wie es ist, wenn wir mit Willenskraft irgendwie Sport machen wollen, so ein hartes Sportprogramm. Es geht dann 2-3 Wochen gut, dann, keine Ahnung, ist man vielleicht krank oder jemand aus der Familie ist krank oder der Job ist stressig oder man muss auf Dienstreise, und dann hat man sofort dieses Schwarz-Weiß-Denken, oh, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft, kann ich es halt auch gleich lassen. Und dieses Schwarz-Weiß-Denken, das hast du dann halt auch, wenn du als alleiniges Ziel dein Gewicht nimmst. Ne? Und nochmal zu den zwei Seiten der Medaille. Ich glaube, so habe ich angefangen. Die eine Seite ist, du veränderst was und verlierst Gewicht. Und die andere Seite, die dazugehört, ist, dass dein Körper dann anfängt zu adaptieren. Ich möchte jetzt nicht sagen, dagegen zu steuern, sondern er adaptiert. Er sieht, da kommt,
lernt,
weniger,
da kommt
rein,
weniger, ne?
Genau, da kommt weniger rein, da wird mehr Energie verbraucht. Jetzt müssen wir schauen, dass das nicht aus dem Ruder läuft. Ja, also der Körper versucht, einen zu schützen. Und dann werden natürlich Mechanismen in Gang gesetzt, die dazu führen, dass du hungriger bist. Ja, das läuft dann alles über Hormone. Du bist dann hungriger, Speisen werden verlockender, du bist langsamer satt. Also du musst mehr essen, um satt zu sein und zufrieden vor allem auch zu sein. Ja, du hast dann vielleicht weniger Lust auf Sport oder auf Bewegung, weil der Körper sagt, nee, das ist ja alles unnötige Energie. Ja, wer weiß, wann wieder was reinkommt, das konservieren wir jetzt lieber mal eine Runde. Nee. Du hast jetzt mal Lust, dich auf die Couch zu legen. Ja?
Ja.
Und das ist dann die andere Seite der Medaille. Und die Diätindustrie sagt halt, guck, Diäten funktionieren. ja, und guckt aber nur diese eine Seite an, die sie dann sozusagen als Beweis nimmt, dass aber der Körper nicht ein Verbrennungsmotor ist mit Energie rein, Energie raus, ja, sondern dass es alles einem Regelkreis unterliegt, der hormonell gesteuert ist, ja, mit über was weiß ich, wie viele Kaskaden von Neurotransmittern. Und dass man da einfach nicht so mal schnell reinpfuschen kann, weil uns unsere Biologie da einfach ein Bein stellt. Ja, weil die in Jahrmillionen Evolution so optimiert wurde, dass wir eben mal nicht schnell verhungern können.
Ja. Ne? Ach, finde ich cool, dass du das so erzählst. Deswegen höre ich auch deinen Podcast so gerne. Und deswegen finde ich das auch so unglaublich gut, dass du Frau Dr. Post bist. Ja? Weil es ist ja so, genauso wie ich Gehirn gewaschen bin von diesen ganzen Diätkultursprüchen, ist das ja so, dass ich schon auch in den letzten Jahren, seitdem ich mein Instagram-Feed selbst sortiere und so weiter und dann eben körperpositiven Leuten folge und dass ich dann sozusagen so Schlagwörter auch wieder höre, ne? Nach dem Motto, das stimmt doch gar nicht, dass Dicke alle ungesund sind oder sowas. Und es ist aber so, dass wenn dann jemand anfängt mit mir zu diskutieren, und das ist ja dieses Killer-Argument schlechthin, ne, dass die sagen, ja, ist ja schön und gut, dass du dich gut findest, aber deine Gesundheit, ne, dass mir dann oftmals die Tiefe der Argumentation fehlt, wirklich das zu begründen. Und ich dann schon mich ganz oft gefragt habe, bin ich da genauso gehirngewaschen, dass ich das jetzt einfach glaube? Glaube ich das, weil ich es glauben möchte, dass das sozusagen kein Argument ist? Und dann kann ich in solchen Diskussionen nur verlieren. Also das ist ja, wenn jemand mit diesem Argument kommt, aber Mensch, Maike, ich sorg mich doch nur um dich, ja, deine Gesundheit, dann habe ich verloren. Und seitdem ich dich kenne, denke ich dann immer, ja, dann muss ich jetzt eigentlich nur einen Link zu deiner Website machen, sozusagen, weil die erklärt das alles. Die weiß da auch Bescheid in einer Tiefe, die ich so nie erlangen werde, weil es einfach nicht meine Profession ist.
Genau. Und das ist mein absolutes Kernthema. Das ist das, was ich erreichen möchte. Das ist das, was ich mir wünsche, dass wir diese Verknüpfung von Gewicht und Gesundheit lösen, weil es nicht nur dicken Menschen schadet, sondern auch schlanken Menschen. Na, ein Beispiel ist, also schlank sein wird ja mit Gesundheit gleichgesetzt. Und ich
so ein Blödsinn.
Ich habe eine Freundin, die hat beispielsweise, also ihre Mutter hat Diabetes Typ 2 und sie hatte auch in der zweiten Schwangerschaft einen Schwangerschaftsdiabetes entwickelt. Und also Diabetes, es hat einfach so eine riesengroße genetische Komponente. Ja, das ist, ich sage jetzt mal fast sicher, dass sie früher oder später einen Diabetes entwickeln wird, weil das einfach in ihrer Familie, also die Tante hat irgendwie noch Diabetes und also das ist einfach wirklich genetisch in ihrer Familie sehr, sehr verwurzelt. Mhm. Und die ist wirklich gärtenschlank, also die ist sehr, sehr schlank, die macht da nichts dafür, die ist einfach so, das ist ihre Genetik, ja. In ihrer Familie sind alle sehr schlank. Und dieser Schwangerschaftsdiabetes, der wurde fast übersehen, weil damit überhaupt niemand gerechnet hat.
Ja.
Ne? Und das hätte natürlich ihr geschadet, das hätte vor allem auch ihrem Kind geschadet.
Ja.
Und so ist es halt oft, ne? Schlanke Menschen wiegen sich, oder auch ÄrztInnen von schlanken Menschen, die wiegen sich so in Sicherheit, so, naja, ne, die Person ist schlank, da muss ja alles okay sein.
Ja.
Nur dass halt das Gewicht deine Gesundheit einfach nicht abbilden kann. Also wenn du glaubst, dass du gesund bist, wenn du schlank bist, dann gibst du deinem Gewicht eine Aufgabe, die es gar nicht erfüllen kann. Und das ist das, was ich lösen möchte. Ich möchte, dass wir über Gesundheit sprechen, ohne dass da ständig dieses leidige Thema kommt. Aber es ist einfach nicht hilfreich, wenn wir zu so einer Gesundheitsdiskussion noch Fettfeindlichkeit dazu tun.
Weil das ist interessant, weil also auch da habe ich ja sozusagen als Laien wieder so einen oberflächlichen Blick drauf. Also ich habe dann sofort irgendwelche Freundinnen im Kopf, die rauchen und die immer, wenn sie auch Hunger haben, dass sie dann rauchen, ne, dass sie eine Pause machen. Und wenn sie so gestresst sind oder sowas, rauchen die und da habe ich dann eher Bock auf Schokolade oder sowas, ne. Und jetzt würde ich jetzt auch nicht sagen, dass Rauchen irgendwie super gesundheitsfördernd ist, ne? Aber es ist vor allen Dingen auch schlankheitsfördernd. Und ich habe dann, auf meinem Oberflächenblick habe ich das dann so als Argument, ja, ohne sozusagen die größeren Zusammenhänge zu kennen. Und ja, allein der Hinweis darauf, es wird nicht ordentlich geguckt, dass sich das sozusagen genauso auf die Schlanken bezieht wie auf die Dicken, um jetzt mal das irgendwie so ganz gegenüberzustellen, einfach nur, das finde ich ganz hilfreich, ja, weil das tatsächlich auch wieder diese Schuld sozusagen von dem einen, der einen oder der anderen nimmt. Aber was ist denn eigentlich gesund? Ich meine, das ist ja irgendwie, gibt es überhaupt gesunde Menschen?
Das ist so die Frage, was definierst du? Also was ist deine Definition von gesund? Ja. Ja? Ist deine Definition von gesund nur die Abwesenheit von Krankheit? Oder ist deine Definition von Gesundheit wirklich ein absolutes körperliches, mentales, geistiges, seelisches Wohlbefinden?
Interessant, ja.
Wo du dein allerbestes Leben lebst. Also ich glaube, dass so diese erste Definition von Gesundheit etwas zu scheuklappenmäßig ist, ja, also nur so die Abwesenheit von Krankheit dann gleich als Gesundheit zu titulieren, ist, glaube ich, jetzt nicht, also ist in meinen Augen jetzt nicht so sinnvoll, aber so diesen zen-artigen Zustand, ja, dass du mit dir völlig im Reinen bist, also den werden wahrscheinlich auch nur eine Handvoll Menschen in diesem Jahrhundert erleben, ja. Vielleicht der Dalai Lama oder so oder irgendein buddhistischer Mönch in irgendeinem Kloster in Tibet oder so, ja. Das ist halt so die Frage, was will ich denn anstreben? Was ich halt glaube, ist, dass wir gerade bei mehrgewichtigen Menschen viel zu sehr auf die körperliche Gesundheit, also auf die Blutwerte fokussiert sind. Und für mich ist das, was du gerade beschrieben hast, dieses, ich mache mir doch nur Sorgen über deine Gesundheit, das nennt sich Concern-Trolling. Also ja, jemand versteckt sozusagen die eigene Fettfeindlichkeit, ob die jetzt bewusst ist oder unbewusst, hinter einer Besorgnis. Ja. Wenn aber jemand sich dann nicht klar macht, was das mit deiner geistigen Gesundheit macht, wenn du diese Besorgnis, ne, also man sieht hier, du siehst es nur, dass ich hier
sehe die Tüdelchen, genau, die du gerade machst.
Die Tüdelchen mit den Fingern, genau. Ne? Also wenn jemand da besorgt ist, ja, und sich aber nicht klar macht, dass diese Besorgnis, die ja vielleicht echt ist, ja, das möchte ich überhaupt niemandem absprechen, aber deiner geistigen Gesundheit schadet, dass das Stress auf dich drauf gibt, ja, dass das Druck aufbaut, dass das Scham aufbaut, dass du es eben nicht schaffst, dein Gewicht zu reduzieren. Ich frage mich halt immer, mit was wollen wir denn eigentlich arbeiten? Mit diesem Wunschtraum, dass dann vielleicht irgendwann alle schlank sind? Oder müssen wir einfach mal der Realität ins Auge schauen, dass wenn wir Gewichtsverluststudien angucken, die länger als ein Jahr gehen, dann ist einfach das zu erwartende Outcome, das zeigen die auch alle, dass die Menschen wieder zunehmen. Und es ist auch völlig egal, welche Diät die dann machen. Es gibt keine Diät, die irgendwie überlegen ist. In der Regel sind nach einem Jahr auch so diese Gesundheitsvorteile, die man am Anfang hat, ja, die hat man alle am Anfang. Okay. Da werden die Blutwerte besser. Das liegt aber auch hauptsächlich daran, dass der Stoffwechsel adaptiert zu diesem.
Der sagt, hoch, also, es passiert was anderes.
Genau, ne? Ja. Oder die Blutwerte werden besser, ja, natürlich. Ja. Wenn ich dann vielleicht, keine Ahnung, wenn ich halt nicht mehr esse oder wenn ich halt bestimmte Makronährstoffe nicht mehr esse, ja, also wie Kohlenhydrate, die halt den Blutzucker beeinflussen. Ja, natürlich werden dann erstmal die Blutwerte besser sein. Wenn ich keinen Zucker esse, kann der Blut, also ja, der kann dann trotzdem hochgehen, das ist aber eine andere Sache, weil es halt eben nicht nur die Glucose ist, sondern es kann auch Stress sein, es kann alles Mögliche sein, es kann Schlaf sein, ne, was deinen Blutzuckerwert beeinflusst. Aber wenn ich das erstmal nicht mache, dann wird sich das natürlich verbessern. Ja. Das ist aber für mich, also da werden dann sozusagen aber nur häufig die Symptome kaschiert.
Ja.
Ne? Und ein Diabetes kann beispielsweise nicht geheilt werden. Der ist trotzdem da. Ne? Mit den ganzen Spätfolgen, die der potenziell haben kann. Und wenn du halt jetzt nur die Symptome kaschierst und dann vielleicht noch einen Haufen Stress auf dich drauf gibst, dann wird dich das einfach nicht gesünder machen.
Mhm. Interessant war, als du anfingst zu definieren, was gesund ist, dass ich witzigerweise sofort sowas im Kopf hatte wie, ey, wenn ich super gesund bin, dann kann ich den so und so Berg besteigen oder irgendwie sowas. Und dann dachte ich auf einmal, bin ich ehrlich gesagt ein kleines bisschen abgeschweift mit den Gedanken, dann dachte ich mir, ey, scheiße, Maike, Mist, Maike, das ist jetzt ja schon wieder ein Gedanken, der quasi aus dieser Leistungsgesellschaft kommt. Also es spielt ja für mein Leben tatsächlich überhaupt keine Rolle, ob ich einen Berg besteige oder nicht. Ja, so. Na aber ja. Aber sofort habe ich diese Assoziation quasi von so einer Supergesundheit, ja, die mich dann zu irgendwelchen Dingen bringt, die ich leisten kann, im wahrsten Sinn des Wortes, statt sozusagen einfach mein Leben zu leben, in Abwesenheit von Schmerz und Beschwerden und mit dem Gefühl, ich krieg das hin. Es funktioniert so, wie ich bin. Also, was ich damit meine, ist, ich will ja gar nicht immer Supergirl sein oder sowas, ne? Sondern es würde ja total reichen, einfach zu sagen, es funktioniert. Es läuft ganz gut. Mal an dem einen Tag besser, an dem anderen Tag schlechter.
Kommt so ein bisschen drauf an. Na, ist das für dein Leben wirklich nicht relevant, wenn das jetzt ein sehr, sehr großer Wunsch ist, der dich glücklich macht? Na, nicht, dass du das jetzt leisten kannst, sondern dass du vielleicht diese Wanderung genießt und ja dann auch na, dieses Erfolgserlebnis hast, wenn du oben auf dem Berg bist. Ich meine, das ist ja toll, wenn du den ganzen Tag einen Berg hochgelaufen bist und dann oben dieses Gefühl, wenn du dann die Aussicht hast und na, wenn du es dann geschafft hast. Ich meine, das ist ja was Schönes. Also ist das wirklich nicht relevant für dein Leben?
Ich wollte sozusagen in Frage stellen, dass sozusagen dieses Bild, was mir gekommen ist, sofort quasi nicht, dass es nicht mein eigenes war und dass ich das so sozusagen erstmal so mit so einem Automatismus in meine Gedanken gedrückt hat. So, weil ich das assoziiere mit solchen superdrahtigen Menschen irgendwie so, die dann irgendwelche Dinge machen. Also ich bin absolut nicht so. Also ich bin ja die Frau, die im Bikini, die dicke Frau, die im Bikini im Schwimmbad Kopfsprünge macht und die seit 4 Jahren Kraulen übt, weil sie einfach kraulen lernen möchte. So. Und da kann man da auch sagen, ist nutzlos. Also es wird mein Leben sozusagen jetzt nicht super verändern, wenn ich kraulen kann oder sowas. Aber
darf ich da nochmal einhaken?
Ich möchte
da nochmal einhaken.
Ja,
rein. Wird es dein Leben nicht verändern oder wird es dein Körper nicht verändern?
Das ist eine gute Frage, ja. Kann man das überhaupt trennen? Ja. Naja, also Leben verändern würde ja bedeuten, dass das noch Auswirkungen auf andere Lebensbereiche hätte, dass ich mich vielleicht als selbstwirksam wahrnehme oder, ne? Also wenn ich sage, ey, jetzt kann ich kraulen, jetzt kann mir keiner mehr was, sowas twitter ich dann. Und den Körper hat es, ich weiß es nicht. Das ist so lustig. Ich habe, als ich anfing mit dem Kraulen, hat mein Kind gleichzeitig eben Schwimmtraining gehabt. Und ich habe, weil ich das blöd fand, draußen zu sitzen, habe ich eben auch angefangen zu schwimmen. Ne? Und dann hat mein Kind ein total geiles Sixpack bekommen. Und ich habe halt da immer noch einen Bauch drüber. Und dann habe ich gedacht, wenn ich doch genauso viel Zeit im Wasser verbringe und schwimme wie mein Kind, dann habe ich das Sixpack wahrscheinlich unter dem Bauch. So, und das fand ich dann irgendwie ganz lustig, diesen Gedanken. Ja, wahrscheinlich verändert das den Körper schon, aber es war jetzt ja weder mein Ziel, noch war es tatsächlich sichtbar von außen. Also das Sixpack hat niemand gesehen.
Genau, aber überleg doch mal, was Selbstwirksamkeit mit dir macht.
Ja.
Ne? Was du da auch für, ne, was das alles für Hormonausschüttungen auslöst, wenn du Freude hast, wenn du Selbstwirksamkeit erlebst.
Ja.
Und das, ja, das ist nämlich auch sowas, wo ich denke, da müssen wir viel, viel mehr uns bemühen, dass wir mal Gesundheit wirklich auch, ja, in der ganzen Gesamtheit ansehen. Wenn du an einem Punkt deines Lebens oder in einem Bereich deines Lebens diese Selbstwirksamkeit hast, dann wirst du die auch auf einen anderen Bereich deines Lebens übertragen. Das ist ja wie
ja,
so
aber finde ich ganz schwierig, was den Körper anbelangt, weil ich erlebe das, oder ja, ich habe es mehr gelesen noch, tatsächlich nicht so, weil ich ja damit auch beruflich nichts zu tun habe, aber diese Magersucht oder diese starke Beschäftigung mit dem Körper, dass das ja eben auch oft daherkommt, dass das dann ein Versuch ist, Kontrolle über den Körper zu bekommen und wenigstens über irgendeinen Lebensbereich Kontrolle zu haben. Und da finde ich das ganz schwierig, dann diese Selbstwirksamkeit mit dem Körper zu verknüpfen.
Ja, es ist auch schwierig. Also es gibt ja auch diese Verknüpfung, ich mache jetzt Diät, weil ich Selbstfürsorge betreibe. Ne? Mm. Und das sehe ich halt eben auch nicht so. Ich glaube, es ist immer, also ich glaube, man sollte da immer wirklich auf die Motivation dahinter gucken. Ne, ja. Was ist denn jetzt deine Motivation dahinter? Erlebst du Selbstwirksamkeit, weil du aus einem Mangel heraus deinen Körper verändern willst? Oder erlebst du Selbstwirksamkeit, weil du das Gefühl hast, was geschafft zu haben, was für dich noch vor 2-3 Jahren als unerreichbar galt, ja? Und man kann da auch nicht so eine gerade Linie ziehen, wo es von Selbstwirksamkeit in Kontrolle übergeht. Ich glaube, das ist so ein Graubereich, der auch für jeden Menschen anders definiert ist. Es gibt so ein paar Sachen, die in Studien als gesund gelten. Mhm. Das war jetzt voll der Gedankensprung, oder?
Aber trotzdem interessant. Ich würde gern mehr darüber wissen.
Also,
wir werden in 40 Minuten Podcast werden wir nicht dein gesammeltes Wissen unterbringen, aber das würden wir jetzt gerne noch wissen.
Nein, also es ging gerade um, ich habe so ein paar Gedanken ausgelassen, vielleicht sage ich das einfach noch. Es ging um Selbstwirksamkeit, es ging um Freude am eigenen Körper, es geht auch um Genuss an Bewegung, ja, und den eigenen Körper genießen zu dürfen. Und was halt Studien ganz klar zeigen, ist, dass Selbstakzeptanz, also ein positives Körperbild zu haben, ein positives Selbstbild zu haben. Mhm. Und das bedeutet jetzt nicht, dass man jetzt alles an sich geil finden muss, ja, oder jeden kleinen Pickel und jede Zellulite und jeden Dehnungsstreifen lieben muss, sondern ein positives Selbstbild heißt zu wissen, ich bin wertvoll, ich bin okay, ich bin gut, so wie ich bin. Mhm. Ne, ich darf mich annehmen, so wie ich bin. Ich darf meinen Körper mit Fürsorge behandeln, mit Respekt behandeln, ihn mit Wertschätzung und mit Hingabe begegnen, auch wenn ich eben nicht, in Anführungszeichen, perfekt bin. Ja, oder auch wenn ich nicht vielleicht so bin, wie ich mir das wünsche. Und das ist ein positives Selbstbild. Mhm. Und das ist definitiv gesund, ein positives Selbstbild zu haben. Weil, ne, wenn du dir jetzt mal überlegst, wenn du jemanden magst, möchtest du doch, dass es der Person gut geht. Und dann kümmerst du dich doch gerne um diese Person. Ja, nicht, weil du das jetzt musst, sondern weil du das willst. Und dann sind wir wieder bei dieser inneren Motivation. Mhm. Und wenn du das auf dich selbst überträgst, funktioniert es halt auch. Wenn du deinen Körper wertschätzt, wenn du dich wertschätzt, wenn du dir deines Wertes bewusst bist, dann zeigen Studien, dass du wirklich gesunde Verhaltensweisen aufbaust, dass du abwechslungsreicher, nährstoffreicher isst, dass du von dir aus die Lust hast, dich mehr zu bewegen, dass du allgemein gesündere Verhaltensweisen wählst. So. Und die sind, das hat sich gerade alles, wo ich mir gedacht habe, okay, den Gedankensprung, muss ich vielleicht nochmal die Brücke bauen. Genau, also Menschen mit einem positiven Selbstbild, die ernähren sich ausgewogener, das bedeutet, die essen mehr Obst und Gemüse, die essen allgemein nährstoffreicher, die essen bedürfnisorientiert, sie bewegen sich mehr aus einem inneren Antrieb heraus, nicht weil sie irgendwie so das Gefühl haben, sie müssen sich jetzt bewegen, weil das ist ja gesund, sondern die haben Lust, sich zu bewegen. Und ich kann da so ein eigenes Beispiel von mir nennen. Früher, wenn ich einen Teller Nudeln gegessen habe zu meiner Diätphase, das war dann sozusagen eine Ausnahme, ja, wenn ich mal mir einen Teller Nudeln erlaubt habe. Danach lag ich auf der Couch im Fresskoma, habe alle Viere von mir gestreckt und konnte nicht mehr. Und wenn ich jetzt den gleichen Teller Nudeln esse, dann sagt mir mein Körper so, oh, irgendwie habe ich jetzt Energie, komm, wir machen was, komm, wir gehen raus, komm, wir gehen spazieren, ja, und das ist der Unterschied.
Das heißt, es ist der gleiche Input, aber eine andere Bewertung.
Genau, weil meine Motivation anders ist mittlerweile. Mhm. Und wenig oder nicht Alkohol zu trinken und nicht zu rauchen, das sind so diese 4 Verhaltensweisen, mit denen man gesundheitstechnisch am meisten bewirken kann. Wobei wir uns auch immer wieder daran erinnern dürfen, wir haben unsere Gesundheit nicht vollständig in der Hand. Also Ernährung und Bewegung und das, was wir beeinflussen können, ist nur ein kleiner Teil dessen, was tatsächlich unsere Gesundheit ausmacht. Also Genetik, Trauma, Medikamente, Krankheiten, der Sozialstatus ist beispielsweise auch ganz wichtig. Mhm. Es gibt eine Studie, die finde ich so beeindruckend. Da wurde in den USA wurde Menschen, die ein sehr niedriges Einkommen hatten, also die im Prinzip immer in Angst gelebt haben, sie können die Miete nicht bezahlen und sie verlieren ihre Wohnung oder ihr Haus. Ja, also die in dieser ständigen Furcht gelebt haben, oh je, ist am Ende des Monats noch genügend Geld da, sodass wir nicht rausgeworfen werden. Und die hatten einen Diabetes Typ 2. Und denen wurden einfach nur Wohngutscheine gegeben. Die hatten keine Ernährungsberatung oder so. Denen wurde nicht gesagt, ist das nicht oder beweg dich mehr oder tu dies oder tu jenes, sondern die haben einfach nur Wohnungsgutscheine bekommen, sodass die diese Sorge nicht mehr hatten, dass sie vielleicht ihre Miete nicht aufbringen. Und deren Diabetes hat sich signifikant verbessert.
Krass, ja.
Und das finde ich so beeindruckend, weil wir glauben immer, dass, ne, wenn wir uns richtig bewegen und richtig ernähren, also wieder beides natürlich in Anführungszeichen, dass wir dann auch gesund sein müssen. Und so ist es eben nicht. Und dieses Moralisieren von Gesundheit, das schließt halt auch einfach so viele Menschen aus, ne? Menschen mit einer Behinderung, behinderte Menschen, Menschen mit einer chronischen Krankheit. Ja?
Ja,
ich beispielsweise, ich werde, egal was ich mache, ich werde nie gesund sein. Ich habe eine chronische Krankheit. Es ist wurscht, ob ich jetzt schlank bin oder dick bin oder, ne, wie ich mich verhalte. Natürlich kann ich mit meinem Verhalten mein Wohlbefinden verbessern, aber ich kann es nicht erreichen, mit meinem Verhalten gesund zu werden. Und das ist einfach was, was wir so im Hinterkopf haben müssen bei dieser ganzen Diskussion. Und für mich ist es einfach eine bequeme Praxis, eine bequeme und wenig reflektierte Praxis, dicken Menschen zu sagen, jetzt nehmen sie doch mal ab. Ja. Weil wenn das so leicht wäre, dann würden es alle machen. Weil in unserer Gesellschaft entscheidet sich kaum jemand aktiv dafür, dick zu sein.
Nein, auf keinen Fall, weil ja die Nachteile so offensichtlich sind, weil uns die Gesellschaft und die einzelnen Menschen, mit denen wir da sind, dauernd ja wieder zurückspiegeln, dass das falsch ist, was wir tun. Ne?
Genau.
Und jetzt wird mir auch nochmal deutlicher, was dieses Schlanksein ist keine Leistung bedeutet, weil das Leistung ja eben bedeutet, dieses sehr mechanistische Weltbild, ich tue irgendwas, ich streng mich ordentlich an und dann habe ich verdient, sozusagen ein besseres Leben zu haben, weil das, man sieht ja dann schon von außen, dass ich mich ordentlich angestrengt habe. Für mich ist ja diese Grundthese, ich formuliere das ja ein bisschen zaghafter, aber trotzdem war der Erkenntnisgewinn für mich total groß, zu sagen, ich kann meinen Körper weitaus weniger verändern, als mir weiß gemacht wird. Das ist für so ein, ne, wenn man immer so dieses Bingo spielt, ist das einer der Sätze, die ich sehr häufig sage. So. Und das war für mich einfach ein großer Erkenntnisgewinn und spiegelt vielleicht das mit, wo du sagst, der Körper ist komplex. Ne? Also wir kriegen immer gesagt, dieses mechanistische Weltbild funktioniert und ich musste einfach aus meiner über 50-jährigen Erfahrung lernen, das funktioniert eben nicht. Ja, also es ist nicht diese einfache Rechenaufgabe und ich kann das nicht so beeinflussen. Und was nützt mir das jetzt mein Leben lang, mich schlecht zu fühlen oder auch zu warten sozusagen? Ich bin dann glücklich, wenn ich einen bestimmten Zustand erreicht habe oder sowas, dann werde ich wahrscheinlich nie glücklich sein. Ne? Und das hat mich dann so entlastet, als ich das für mich so definiert habe, zu sagen, okay, ich habe da natürlich einen gewissen Einfluss darauf. Ich kann bestimmte Dinge machen, wo ich mich dann schon besser fühle oder Dinge weglassen, wenn ich mich schlechter fühle. Aber ich kann letztendlich es weniger beeinflussen, als ich letztendlich weiß gemacht bekomme. Und das dann dieses, das, was als Diätkultur um mich rum ist, eben als Lügen und Gehirnwäsche zu enttarnen. Das hat für mich so viel Befreiung bedeutet. Und dafür ist dann so eine Arbeit wie deine und meine so wichtig, ne?
Es wird dann ja aber auch gleich wieder so gleichgesetzt mit, oh, sie lässt sich jetzt gehen. Sie akzeptiert es jetzt und lässt sich jetzt gehen. Und das ist eben nicht so. Das ist einfach so ein Mythos, ja, den viele Menschen haben, wenn sie so das erste Mal mit der Anti-Diät-Bewegung oder mit der intuitiven Ernährung in Berührung kommen. Das ist so ein Gehenlassen. Das ist jetzt so eine, ich sag's mal.
Ist das Gegenteil zu Leistung, ne? Das eine sind sozusagen die aktiven Duracell-Häschen und das andere sind die auf dem Sofa sitzen, sozusagen, ne? Und dann.
Genau. Und das ist einfach nicht so. Also für mich war das beispielsweise früher so, dass ich mit Diäten auch viel weggedrückt habe, ne? Dass ich, also für mich war das so, dass ich schon auch versucht habe, so diese Kontrolle über mein Leben zu haben, ne? Wenn ich meinen Körper kontrolliere, habe ich mehr Kontrolle auch über mein Leben, ja. Und ich habe so ein, also ich habe so ein Ding mit Kontrolle. Ich kontrolliere sehr gerne Dinge. Und es war aber für mich auch
brauchst
so.
Brauchst du einen Hund?
Ich habe einen Hund.
Ah, sehr gut.
Der liegt da hinten, der schläft ganz brav.
Sehr gut.
Hat noch gar nicht gebellt. Das könnte noch kommen. Genau, also zum einen war es so diese Kontrollsache. Und zum anderen war das auch, ich hab mit Diäten Emotionen, ja, entweder gegessen oder weggehungert. Das kam immer, aha, so ein bisschen drauf an. Ja, also ja. Diäten war so für mich so ein Aktionismus-Ding, sodass ich Gefühle nicht unbedingt fühlen muss.
Weil du auf die wichtige Aufgabe konzentriert warst.
Genau. Mhm. Ich habe ja versucht, diese Leistung zu bringen. Also schlank sein ist keine Leistung. Dieser Satz ist entstanden, weil ich mich damit befasst habe, warum ich denn überhaupt meine erste Diät gemacht habe. Also ich wurde beispielsweise von meinen Eltern nicht auf Diät gesetzt. Mir haben meine, aha, Eltern nicht aktiv gesagt, du musst jetzt abnehmen oder wenn du dick bist, bekommst du keinen Mann oder so. Also es gibt ja, oh, was ich da manchmal höre, da rollst du ja auch echt die Zehennägel hoch. Na, bei mir war das alles nicht so, sondern meine Eltern haben in der Diätkultur gelebt, also Diätkultur ist ja ein Glaubenssystem, die den schlanken Körper als den in Anführungszeichen besseren ansieht und halt mit Leistung und Schönheit und Gesundheit und moralischer Überlegenheit verknüpft. Und darin haben meine Eltern gelebt und haben mir das halt auch so wiedergespiegelt.
Ja.
Dieses, wenn du erfolgreich sein willst, dann reicht es nicht, wenn du dich anstrengst und gute Noten hast, sondern du musst auch diesen Erfolg verkörpern. Und Erfolg verkörpern in unserer Gesellschaft bedeutet, dass du eben, also im Moment bedeutet es das, ja, in 10 Jahren ist es vielleicht wieder anders, dass du schlank, durchtrainiert, fit und ne, so shredded sein musst.
Deswegen joggen amerikanische Präsidenten zum Rednerpult.
Richtig. Weil von ihnen erwartet wird, dass sie ihren Erfolg auch verkörpern.
Ja.
Und das war einfach bei mir so drin und ich habe das nie hinterfragt. Und das ist das, was ich halt bei allen gesehen habe. Wenn du nicht zufrieden mit deinem Körper bist, dann machst du eine Diät. Und das ist auch so ein Irrglaube, weil wir halt denken, dass wenn wir sozusagen unsere Hülle perfektionieren, dass dann auch wir endlich glücklich sind, dass wir dann auch endlich unseren Körper akzeptieren können. Aber jede Person, die schon mal, ich sag's mal, erfolgreich in Anführungszeichen abgenommen hat und dann immer noch nicht zufrieden mit ihrem Körper war, oder jede Person, die sich jetzt Fotos von vor 10 oder 20 Jahren anguckt und sich denkt, wow, da sah ich aber toll aus, was hatte ich denn da eigentlich für ein Problem mit meinem Körper? Das ist doch der absolute Beweis, dass es nie um den Körper ging, sondern dass dieses Problem, und vor allem dieses konstruierte Problem im Kopf war, dass es die Bewertung vom eigenen Körper war. Ja, und sich mit dem allen auseinanderzusetzen, das ist verdammt anstrengend. Und das ist alles andere als gehen lassen.
Ja.
Und was ich auch so interessant finde, Genuss beim Essen zu haben, auch das fördert unsere Gesundheit. Ein positives Selbstbild zu haben, auch das fördert unsere Gesundheit. Und wenn wir halt mal einfach diese ganze Gewichtsstigmatisierung im Gesundheitswesen lassen würden, dann würden wir damit sehr, sehr viel verbessern. Wenn Menschen nicht mehr Angst haben müssten, zum Arzt zu gehen. Ja, wenn sie, und Menschen gehen, das zeigen auch Studien, dicke Menschen gehen nachweislich seltener zur Vorsorge und sie warten bei Beschwerden länger. Ja, ist doch logisch, dass sie kränker sind, oder nicht?
Ja, klar.
Na?
Ja, also ich kann mich an so die ersten Diäten schon auch erinnern, aber ich kann mich vor allen Dingen an die letzte Diät erinnern, vor 20 Jahren, als ich dann gedacht habe, okay, ich kann das nur halten, wenn ich mein Leben komplett ändere und wirklich so viel Sport mache und so viel auch immer selbst koche, was in meinem Berufsleben auch gar nicht immer vereinbar war und so weiter, also so eine extreme Disziplin habe und das dann mich dafür entschieden habe, meine Kräfte auch anders zu investieren, ja, also statt nur auf diese Selbstoptimierung zu konzentrieren. Und was aber geblieben ist, ist so eine Lust am Gemüse, sag ich mal. Also ich liebe das, auf den Markt zu gehen und diese bunten Früchte und Gemüse anzuschauen, mit allen Sinnen zu erleben und das zu kochen und so weiter. Also es hat sich was verändert, aber es ist eben nicht mehr dieses du musst sowas. Und das konnte ich erst machen, nachdem ich mich wirklich frei gemacht habe davon, dass ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt dreimal in meinem Leben richtig viel abgenommen, hat nicht funktioniert, so, mehr als dreimal muss ich das jetzt nicht probieren. Und jetzt nehme ich mir aber das daraus, was gut war an dieser Zeit, ne? Was du vorhin auch mal beschrieben hast. Man gönnt sich mehr gute Verhaltensweisen oder sowas. Und die habe ich mir bewahrt, aber eben nicht mehr unter diesem Vorsatz. Und das aber einer Ärztin oder einem Arzt zu erklären, ist wahnsinnig schwierig. So.
Ja.
Das ist irgendwie, ich vermute mal, ich freue mich sehr auf dein Buch, was ja bald erscheint, weil ich dann genauer weiß, was dieses Health at Every Size bedeutet. Aber ich vermute mal, dass das so in diese Richtung geht und dass ich das einfach noch mehr rumsprechen würde. Und tatsächlich ist es jetzt so, dass ich bei meiner Hausärztin immer sage, ich gehe zweimal die Woche schwimmen und seitdem spricht die mich nicht mehr aufs Gewicht an. So, da hatte ich dann auch so, hey, hätte ich mal 20 Jahre früher drauf kommen können, ja, dass die Ärzte so einfach zu befriedigen sind, dass man dann da gar nicht mehr drüber sprechen muss, ja.
Ja, also man kann wirklich beim Arztbesuch auch sowas sagen wie, das schadet meiner mentalen Gesundheit, wenn sie mich auf mein Gewicht ansprechen. Das ist ein großer Stress, den sie mir hier gerade auferlegen, wenn sie ständig mein Gewicht in den Mittelpunkt rücken. Und sie sehen doch, was ich die letzten Jahre alles versucht habe.
Ja.
Und sie stressen mich hier und sie bauen hier Druck auf. Und ich glaube nicht, dass das förderlich für meine Gesundheit ist. Und ich glaube nicht, dass sie das möchten, dass ich gestresst bin, oder? Also man kann schon auch sowas sagen. Oder auch, ich möchte nicht auf mein Gewicht angesprochen werden. Ich möchte hier nicht auf die Waage gehen.
Ja.
Bitte behandeln Sie mich so, wie Sie einen schlanken Menschen auch behandeln würden. Was würden Sie denn mit meinen Gesundheitsherausforderungen einem schlanken Menschen raten? Welche Medikamente würden Sie dem verschreiben?
Das
Welche
ist cool, Massagen du müsstest solche kriegen? Kärtchen drucken, die man bei dir bekommt,
so,
ne? die man dann mitnimmt zum Arzt. Ach, die gibt's schon.
Die gibt's schon, die kannst du dir runterladen. Die heißen, das sind Freebie von mir, die heißen bitte nicht Wiegenkarten.
Ja, cool.
Genau.
Das ist nämlich, weil man in dem Moment ist man ja immer nicht schlagfertig, ja? Wenn man dann so, ja. Das ist ja genau diese beschämende Geschichte, ne? Also die Leute beschämen uns und Scham führt dazu, dass man da liegt irgendwie wie so ein Käfer und einfach nichts mehr kann, ja? Man kann nicht mehr reagieren. Und wenn man dann sagt, hey, ich habe doch die Karten von Anthony dabei, ne?
Genau.
Dann kann man die vielleicht gerade noch aus der Tasche ziehen und so sagen, ja, so hier, lies, genau. Ich kann nicht mehr sprechen.
Ich habe die tatsächlich als E-Book, als kleines Poster oder auch als großes Poster kann man sich das ausdrucken und als Taschenkarten gemacht.
Ich verlinke das
genau,
in den Shownotes. Ja.
Ich gebe dir das. Und ich habe auch ein zweites Freebie, das heißt 4x10 Antworten gegen Fettfeindlichkeit und Bodyshaming. Oder
so ja, genau. So habe ich dich nämlich auch gefunden. So,
genau.
So habe ich gegoogelt. Ich habe geguckt über Diet Talk. Und also mir war klar, was es ist, aber ich war dann gerade in so einem gehirngewaschenen Moment, wo ich dachte, jetzt fällt mir nur ein einziges Beispiel ein, es müssen noch ein paar mehr geben. Und dann habe ich gegoogelt und so habe ich dich kennengelernt. Ja.
Genau.
Und das hast du auch, genau.
Wirklich so dieses, was würden Sie denn jetzt einem schlanken Menschen raten? Und wenn man halt wirklich so einen so komplett beratungsresistente ÄrztInnen hat, die wirklich auch nur das Gewicht sehen wollen, dann kann man auch sowas sagen wie, ja, ich bemühe mich ja abzunehmen, aber das, ne, bei meinem Gewicht wird es ja eine Weile dauern. Also nicht, dass ich jetzt hier irgendjemandem eine Diät raten würde, aber man kann das ja mal sagen. Ne? So selbst wenn ich mich jetzt bemühen würde, das würde jetzt ja eine Weile dauern. Was können wir denn in der Zwischenzeit machen?
Ja.
Gibt's nicht irgendwas, was wir in der Zwischenzeit schon machen können?
Mhm.
Und ich habe da auch ganz, ganz viel Empathie mit ÄrztInnen, weil auch die und auch TherapeutInnen oder auch PsychologInnen, ja, wir alle oder mit uns allen, wir alle wachsen ja in dieser Gesellschaft auf. Wir alle, na, ich auch als Ernährungswissenschaftlerin, ich habe das im Studium gelernt. Dicksein ist was Böses, Dicksein muss bekämpft werden. Ja, wenn wir alle dann austherapiert haben, dann kommen auch alle schlank bei raus. Was ich im Studium gelernt habe, Diäten funktionieren nicht. Aber jetzt ess doch mal 1200 Kalorien und mach 5-mal die Woche Sport und am besten auch kein Weizenmilch und Zucker und was weiß ich noch, was alles nicht. Ja, das ist aber halt einfach die Definition einer Diät. Ja, gibt es Regeln, ist es eine Diät. Und nochmal zu dem Schlanksein ist keine Leistung. Manche Menschen werden selbstverständlich glauben, dass ihr schlanker Körper eine Leistung ist und das kann auch oder überhaupt ihr Körper eine Leistung ist, ja, und das kann auch sein. Ich möchte niemandem absprechen, dass sich nicht vielleicht jemand sehr bemüht, sehr viel trainiert, sehr hart trainiert, sehr vielleicht auch eingeschränkt ist, um einen bestimmten Körper zu haben. Und da ist halt dann auch wieder dieser Graubereich. Ne, wo hört denn dieses, ich achte auf meine Ernährung auf und wo fängt denn die Essstörung an? Und ich glaube halt, wenn du überhaupt keine Flexibilität mehr in deinem Leben hast, ja, wenn du einen Nervenzusammenbruch bekommst, weil jetzt einfach der Geburtstag von der Oma ansteht, wo du dann eine riesen Angst hast und schon eine halbe Panikattacke, weil es da Kuchen gibt und das nicht zu deinem Plan passt, ja, das kann nicht gesund sein.
Naja, also ich meine, wenn vielleicht ist das einfach die unterschiedlichen Ziele, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte unbedingt Bodybuilderin sein und die deutsche Meisterschaft gewinnen und dafür brauche ich so einen definierten Körper, dann ist das mein Ziel und dann ist das sicherlich auch meiner Anstrengung gewürdigt und dann ist das meine Leistung, dass das so aussieht. Aber wir wollen ja eben nicht alle Bodybuilderinnen sein und auch wenn du mir vorhin versucht hast, das Bergsteigen schmackhaft zu machen, auch nicht alle wollen auf den Berg steigen, ja, so, sondern was ich daran so interessant finde, ist, wenn wir von diesen gesellschaftlich vorgegebenen Zielen die einfach mal sein lassen, dann haben wir überhaupt erstmal diesen geistigen Freiraum, eigene Ziele zu entwickeln und zu sagen, was will ich denn wirklich? Was will ich denn in meiner Freizeit eigentlich machen? Ja, was will ich denn eigentlich werden? Welche Kompetenzen habe ich, um mich einzubringen in die Welt? So, ne?
Genau.
Und in dem Moment, wo wir aber sozusagen immer diesem Leitmotiv, dieser, wir müssen uns um unseren Körper kümmern und der muss jetzt irgendwie perfektioniert werden und so weiter, solange wir dem so nachhecheln, haben wir überhaupt keine Ruhe und Zeit und ja, sozusagen wirklich bei uns zu gucken, was wir wollen.
Ich sag da immer, wenn da ganz viel ich muss und ich soll ist,
ja,
dann ist ganz wenig Raum für ich möchte und ich brauche.
Ja, genau.
Und das finde ich einfach so ein wichtiger Punkt. Ne? Selbstverständlich ist es, oder das ist auch so ein Beispiel, ich bringe nochmal ein Beispiel. Ja?
Immer her.
Natürlich ist das eine Riesenleistung, wenn du 100 Meter in unter 10 Sekunden rennst. Das ist eine Riesenleistung und da musst du sehr, sehr viel und sehr hart trainieren. Ja, das ist eine Leistung, definitiv. Aber nicht jeder Mensch kann diese Leistung bringen. Nicht jeder Mensch ist von der Genetik, von den Kapazitäten, von der körperlichen und geistigen Gesundheit, von der Zeit, von der Umgebung so ausgestattet, das leisten zu können. Ja, egal wie viel ich trainieren würde, egal wie groß meine mentale Stärke wäre, egal wie viel Geld und Zeit und Energie ich da reinbuttern würde, ja, ich könnte niemals 100 Meter in unter 10 Sekunden laufen. Das gibt einfach meine Lebensrealität nicht her. Mhm. Und das ist aber das, was wir von dicken Menschen verlangen. Mhm. Ne? So dieses, ihr müsst jetzt alle schlank werden, ihr müsst jetzt alle abnehmen. Und das ist sozusagen der Versuch, diese 100 Meter in unter 10 Sekunden zu laufen. Und es steht halt eine 400 Milliarden Dollar Industrie weltweit dahinter, uns glauben machen zu lassen, das ist das, was ihr wollt und das ist das, was ihr könnt, wenn ihr euch nur genügend anstrengt.
Ja, genau. Und die sich ja dann ihr Geldsäckel streichen,
weil da ordentlich eingezahlt und wenn wir wird. So dieses, wenn wir jetzt das mal übertragen würden, es gäbe jetzt eine Industrie, die uns allen weismachen würde, du kannst 100 Meter in unter 10 Sekunden laufen, wenn du dich nur genügend anstrengst, ja, da langen wir uns doch alle an den Kopf und sagen, was für ein Bullshit, ja. Mhm. Und beim Gewicht akzeptieren wir das aber einfach, da glauben wir das. Mhm. Und ne, da geben wir unser Geld her und kriegen dann die Schuld, dass das Produkt nicht funktioniert hat. Ja, bekommen wir dann noch die Schuld und dann versuchen wir es wieder. Weil wir sind ja eigentlich immer nur auf der Suche nach einem neuen Produkt, nach dieser einen magischen Diät, die endlich funktioniert und die dann auch alle Probleme und Herausforderungen löst und mit der wir dann endlich gesund und glücklich sind.
Ja, weil das der einfachste Weg ist, ne? Also das erlebe ich ja eben auch immer bei meinen Frauen, die ich unterrichte, Schnittmuster anzupassen. Die hoffen immer noch auf das magische Schnittmuster, was dann irgendwie vom Himmel fällt und alle ihre Probleme löst. Und ja, ich denke dann immer, dass woher soll das kommen, ne? Wir müssen es schon irgendwie selbst machen. Und wahrscheinlich ist das so ähnlich bei deiner gewichtsneutralen Ernährungsberatung, wo du einfach sagst, okay, es gibt bestimmte Faktoren, die können wir jetzt irgendwie gemeinsam mal besprechen und überlegen. Aber wir nehmen jetzt eben diesen Faktor Gewicht, den irgendwie alle haben, raus. So stelle ich mir das vor, oder?
Genau. Mhm. Und was auch vielleicht noch ein gutes Argument für ÄrztInnen ist, Ja, wenn du sagst, ja, ich kann das jetzt machen, ich kann jetzt eine Diät machen, das hat in der Vergangenheit nicht funktioniert für mich, ich kann das wieder machen und ich werde dann sicher auch ein paar gute Verhaltensweisen mir angewöhnen, wie ne, viel Obst und Gemüse essen, wie mich mehr bewegen, wie besseres Stressmanagement und so weiter. Aber überlegen Sie doch mal, was passiert. Ich nehme dann ab und dann kann ich es aus welchem Grund auch immer, ja, nicht aufrechterhalten, diese Gewichtsabnahme. Glauben Sie nicht, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass ich dann alle guten Verhaltensweisen, die ich mir da so mühsam antrainiert habe, auch wieder sein lasse? Können wir nicht einfach mal das Gewicht außen vor lassen und uns direkt auf die Verhaltensweisen konzentrieren und uns direkt darauf konzentrieren, wie ich mich dann fühle? Weil wenn das Gefühl toll ist, ja, wenn dir das Spaß macht, wenn dir das leicht fällt, wenn du danach ein gutes Gefühl hast, wenn das belohnend ist, die Verhaltensweise an sich, dann kann da eine gute Gewohnheit draus werden. Wenn wir die wieder an Bedingungen knüpfen, ja? Ja, ich weiß, es ist eine gute Gewohnheit, mit der möchte ich jetzt abnehmen. Wenn die Gewichtsabnahme nicht klappt, ja, dann kann ich es auch gleich mit der guten Gewohnheit sein lassen.
Ja, ja. Ach, das erinnert mich an meine Steuererklärung und solche Sachen. Ne? Also es gibt ja noch mehr solche Sachen, ne, wo man sich sozusagen aus Vernunftsgründen dann sagt, ich muss jetzt mal meinen Prozess verändern, damit es bei der nächsten Steuererklärung besser wird. Das denke ich jedes Mal, wenn ich sie gemacht habe und dann kurz vor der Steuererklärung merke ich, habe meinen Prozess wieder nicht verändert, so ungefähr. Ne? Also es ist einfach total schwer, solche Verhaltensänderungen zu machen, wenn die einfach nur ja nicht ganz wirklich aus einem selbst herauskommen. Ne? Oder genau, man so direkt fühlt, dass es irgendwie gut ist. Ja. Genau. Total spannend alles. Also ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir weiterreden, aber ich glaube, irgendwann fallen uns die Ohren ab oder auch denjenigen, die zuhören. Ja. Was ich auf jeden Fall mitnehme, ist dieses, dass wir sozusagen die Möglichkeiten haben, gegen diese Killer-Argumente vorzugehen. Und das finde ich total, ja, also sozusagen auch als so ein konkretes Ergebnis unseres Gesprächs heute. Ne? Also ich fühle mich immer sehr ausgeliefert, wenn jemand mit diesem Aber die Gesundheit kommt oder wenn eben Ärztinnen eben da so drauf fokussieren. Und da hast du jetzt, ohne dass ich alle deine Studien runterbeten kann, die du immer so zitierst, habe ich aber das Gefühl, das geht. Ich kann da ein Widerwort geben. Also ich muss das nicht so hinnehmen und muss es dann bei mir aufbewahren, was dann zu Scham und zu schlechten Gefühlen führt, sondern ich kann dem auch was entgegensetzen. Und das finde ich sehr, sehr schön, weil das ist ja auch gesellschaftliche Arbeitsteilung, dass du dich da jetzt irgendwie besser dran auskennst als die anderen, aber dass du uns eben daran teilhaben lässt. Vielen, vielen Dank.
Genau, und also der erste Schritt ist auch wirklich, sich klar zu machen, ich darf mich wehren, ich muss mich sogar wehren. Dieses Verhalten, das ist übergriffig, ja, das ist nicht in Ordnung. Ich werde nur so behandelt, weil ich ein hohes Körpergewicht habe. Und das bedeutet halt wieder, das ist Gewichtsstigmatisierung.
Ja.
Und das muss ich mir nicht bieten lassen.
Ja, ja, ich kann mich wehren, aber ich darf auch manchmal stumm schalten oder blockieren.
Genau. Und das ist auch was. Also du darfst dich in erster Linie um deine Gesundheit und deine Kapazität und deine Energie sorgen. Ja. Wenn ich irgendwo sehe, dass jemand beschämt wird, da sage ich immer was, weil das ist was, ja, das lasse ich einfach nicht mehr durchgehen, das dulde ich einfach nicht mehr. Aber ich muss nicht mehr, ich bin mittlerweile so die gereifte Aktivistin, ich muss nicht mehr bei jedem Kommentar zu Diäten da gleich reinspringen und oh, Diäten, nein, und hier und ne, Studie sowieso und hier und was ich nicht alles weiß, sondern ich kann das dann auch einfach mal gehen lassen. Also Bodyshaming, das ist was ich nicht dulde, was ich in meinem Familienumfeld, die haben sich das sehr abgewöhnt, Körperkommentare, muss ich echt sagen, das machen sie toll, oder so auch in so einem Freundeskreis, das ist was ich nicht dulde, also egal wie wenig Energie oder Kraft oder Kapazität ich gerade habe, da muss ich reingrätschen, da kann ich nicht anders, aber so dieses, hier ist die neueste Diät, das sage ich dann, oh lass mal, erzähl es jemand anders, das ist jetzt nichts für mich, und da muss ich dann aber auch jetzt nicht irgendwie gleich dagegen reden, also man darf dann auch das dagegen reden und man darf dann auch diesen aktiven Aktivismus auch mal anderen Menschen überlassen.
Absolut. Ne? Absolut. Weil die müssen auch gefordert werden.
Du musst nicht jede Schlacht werden.
Schlagen. Ja, genau.
Du musst nicht jeden Kampf selbst anführen, sondern, und das ist auch was, ne, viele Menschen, die trauen sich ja gar nicht, was vielleicht beim Arztbesuch zu sagen, aber dann danach für sich einzustehen und dann vielleicht im Auto oder auf dem Heimweg wirklich sich bewusst machen, das hätte mir nicht passieren sollen. das war nicht richtig, das war ein Unrecht, das war übergriffig und ich hätte gerne jetzt das und das gesagt.
Und das nächste Mal nehme ich die Kärtchen mit.
Genau. Das ist auch, weißt du, das ist auch schon was, für sich einzustehen. Ja. Also hier gibt es auch ganz viele Graubereiche. Man muss nicht gleich entweder schwarz-weiß sich das gefallen lassen oder hier jemanden Kopf abbeißen. Na, da gibt es ganz viele Nuancen dazwischen und man darf die sich aussuchen, die gerade jetzt zu dem Zeitpunkt, an dem Tag, in der Situation die richtige ist.
Hm. Ja, und das ist alles ein Anfang. Ne? Also es ist ein Anfang auch erstmal zu realisieren, dass es Leute gibt, die sich Gedanken darüber machen, so wie wir das tun. Und das ist eben total schön, dass es solche Gedanken verfügbar gemacht werden über Podcasts oder über Blogs oder zum Beispiel jetzt unsere Bücher, dein neues Buch, was ja demnächst erscheint. Sagst du nochmal den Titel, damit wir ihn uns auch merken?
Das heißt, Gesundheit kennt kein Gewicht.
Ah, okay. Also es heißt tatsächlich nicht Health at Every Size, so,
nein,
sondern du hast das Wort Gesundheit da eben auch, ja, ist gut übersetzt, aber ich finde das eben wichtig. Ich finde, mehr den Fokus auf die Gesundheit zu setzen und weniger auf das Gewicht, absolut verführerisch. Genau. Insofern gut übersetzt sozusagen, dass das vorne steht.
Genau, es ist ein Ratgeber, es sind ganz viele Selbstcoaching-Tools auch darin. Also es war uns ganz wichtig, dass wir eben nicht nur jetzt so den, ja, die trockene Theorie liefern.
Mit Studien um euch schmeißt.
Ja, das mache ich schon auch. Also das mache ich schon auch, ja. Aber das sind ja alles Fußnoten, das kannst du überlesen, wenn es dich nicht interessiert oder wenn du das nicht brauchst, dass du jetzt nachguckst. Oder du kannst eben auch sehen, wo wir unser Wissen her haben. Ja. Das war uns ganz, ganz wichtig. Und uns war aber genauso wichtig, dass wir das greifbar machen, dieses Prinzip. Ne, was bedeutet denn das, Gewichtsneutralität in dein Leben, in deinen Alltag reinzubringen? Was bedeutet es dann, bedürfnisorientiert zu leben?
Ja, finde ich spannend. Ich freue mich schon sehr darauf.
Genau. Man kann es sogar auch schon vorbestellen. Du hast mich jetzt gerade so eingeladen, Werbung zu machen, dann mache ich das jetzt auch gerade.
Natürlich, absolut, weil ich bin ja dafür, dass gute Gedanken in die Welt getragen werden. Ne? Also das Werbung, das klingt immer so wie, ich drehe dir jetzt irgend so ein stumpfes Messer an. Ne? So, nein, gar nicht. Du hast jetzt mit uns Wissen geteilt und ich bin ganz überzeugt davon, dass die ein oder andere einfach Lust hat, darüber mehr zu wissen. Und wenn es dann das in Papierform gibt, dann ist das meistens gern gesehen. Insofern sehr gerne darüber erzählen. Und wie gesagt, ich verlinke das auch in den Shownotes, genauso wie die Kärtchen. Das finde ich nämlich super. Vor allen Dingen, wenn ich sage, hey, sowas müsste es geben. Und dann sagst du, es gibt es schon. Ja, perfekt. Ja. Ja.
Also es war jetzt auch nicht meine Idee, sondern ich habe mich da auch inspirieren lassen. Das gab es schon auf Englisch.
Na und?
Ich habe das aber auch, ich bin das sehr transparent. Ich habe das verlinkt, wo ich die Idee her habe und habe denen dann den Credit gegeben. Aber es kann halt niemand, in Deutschland können halt die wenigsten was mit englischen Kärtchen anfangen. Ja,
ja.
Brauchst du deutsche Kärtchen, wenn du zum Arzt gehst? Dann habe ich die halt übersetzt.
Ja, und also es ist doch auch überhaupt nicht schlimm. Also dieser Podcast hat ja als Konzept, dass ich Frauen einlade, die mich inspiriert haben zu dem Buch, was ich geschrieben habe, so. Und deren Gedanken sozusagen für mich wertvoll waren, um meine Gedanken irgendwie da zu machen. Und wir fangen doch nie bei Adam und Eva an, ne? Also keine von uns hat ja die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern jede hat so bestimmte Spezialgebiete, wo wir eben mehr wissen und dann fügen wir immer Sachen zusammen von anderen. Und wenn man das jetzt sozusagen einfach alles zusammenklaut und so sagt, oh, habe ich mir alles selbst ausgedacht, dann ist es vielleicht blöd, ja. Aber ich finde es einen ganz kraftvollen Gedanken zu sagen, wir sind viele, ne? Und das ist zusammengesetzt, es ist entstanden aus vielen, weil das ja dann einfach viel mehr Schwung noch bekommt, viel mehr Kraft, viel mehr Macht, bildet Banden, ne?
Also. Genau. Wir werden auch immer mehr. Und was ich halt auch versuche, ist, möglichst Neugierde zu wecken. Ich habe nichts davon, wenn ich jetzt irgendwie gerade bei KollegInnen Widerstände aufbaue, sondern ich sage, hey, guck mal, ich hab einen neuen Ansatz. Magst du vielleicht mal die Welt aus meinen Augen sehen? Magst du mal mit meinen Augen sehen, was das bewirken kann? Und viele sagen dann, ja, das gucke ich mir mal an. Und das finde ich halt schön. Also ich versuche tatsächlich, die Menschen neugierig zu machen und ich sage auch nicht, dass niemand Diät machen darf. Also es ist dein Körper, es sind deine Regeln. Du machst mit deinem Körper, was du möchtest. Und ich bin einfach nur da und ich biete eine Alternative für alle, die halt schon 1000 Diäten durchhaben, die damit nicht weitergekommen sind, die damit nicht schlank geworden sind, sondern krank, so wie ich. Mhm. Und dann darfst du dir das rauspicken, was für dich Sinn macht, was du möchtest.
Mhm.
Ja,
dann schaut doch mal.
Pick doch mal.
Was ihr rauspicken könnt. Ich fand das auf jeden Fall jetzt schon sehr, sehr, sehr spannend. Ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden, aber vielleicht machen wir das einfach irgendwann nochmal und suchen uns irgend so einen Teilaspekt rein, wo wir nochmal in die Tiefe gehen können. Jetzt konnten wir ja nur das so ganz grob so anreißen, aber Anthony hat auch einen Podcast, der heißt Ist doch, was du willst.
Ist doch, was du willst.
Genau. Und da gibt es auch ganz viele Folgen und das Buch und guckt einfach. Vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Hat mich sehr gefreut.
Sehr, sehr gerne. Es war ein total schönes Gespräch.
Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und allen, die zuhören, auch denen auch. Also, macht's gut. Lust auf mehr? Auf abschaffungderproblemzonen.de bekommst du nicht nur mehr Informationen zum Buch, eine Leseprobe und die Podcast-Shownotes. Dort findest du auch kostenlose Stickvorlagen, mit denen du Einkaufsbeutel besticken kannst, damit wir uns unterwegs erkennen. Gemäß meinem Motto, lasst uns Banden bilden, um die Problemzonen abzuschaffen.